Unterwegs. Menschen und Geschichten in Kirchheim, Heimstetten und Hausen.
Grüß euch miteinander, wir sind schon bei unserer zweiten Podcast-Folge und da unterhalte ich mich heute mit Patricia Weidenhiller von der Musikkapelle Kirchheim. Liebe Pizzi, grüß dich, schön, dass du Zeit nimmst.
Hallo, grüß dich Kathi, schön, dass du heute bei mir bist.
Sehr gern, danke, dass ich kommen darf. Der Podcast-Titel ist ja Unterwegs, Menschen und Geschichten in Kirchheim, Heimstetten und Hausen. Deswegen war es mir ganz wichtig, dass ich unterwegs sein darf zu die Leute, um die Leute zum besuchen. Wir sind jetzt bei dir nicht direkt in Kirchheim, Heimstetten oder Hausen, wenn ich es verrunden darf, du wohnst in Landsham, bist aber gebürtige
Münchnerin.
Münchnerin, also, okay.
Ich bin geboren, aber in Kirchheim aufgewachsen.
Wo genau? Circa?
In Hausen. Und zwar die erste Wohnung war über der Brennerei tatsächlich. Also das Gebäude, was jetzt gar nicht mehr steht. Da haben wir gelebt, bis ich in der ersten oder zweiten Klasse war und dann nach Kirchheim gezogen sind.
Das ist ein ziemlich geschichtsträchtiges Gebäude. Ich kenne das eigentlich nur noch so, ja, nicht halb verfallen, aber doch kurz vorm Abriss, so habe ich das noch kennengelernt. Wie war das dort zum Wohnen?
Sehr spannend. Man hat direkt den Blick aufs Feld raus, hinter zum Hausener Wald. Also das ist sehr naturverbunden quasi, wenn man direkt zur Haustüre rausgehen kann und dann am Moos steht. Das ist so meine Erinnerung an Hausen, ja.
Schön, mir fällt gerade erst auf, dass da eigentlich ein kleiner Bogen ja schon mal gesponnen wurde, weil die Musikkapelle Kirchheim, die hat sich doch zum einen in Hausen gegründet und wenn ich es richtig im Kopf habe, sogar irgendwie im Umfeld oder in der Brennerei, stimmt das?
Der Toni Meyer war da Brennmeister in der Brennerei. Das weiß ich aber nicht mehr die Zeit. Also das war wo ich ganz klar war, aber das ist schon länger her. Und genau da haben auch die ersten Proben stattgefunden, ja, und die ersten Musikanten haben sich da zusammengefunden, unter der Leitung von Toni, der die Musikkapelle auch gegründet hat.
War das für deine Eltern auch ein Grund, zur Musikkapelle zu gehen und für die auch, weil ihr seid ja eigentlich alle irgendwie bei der Musikkapelle engagiert. Der Papa zwar nicht so sehr musikalisch, aber trotzdem seid ihr alle irgendwie involviert. Hängt das damit zusammen oder ist das ein wunderbarer Zufall?
Ich würde sagen, das ist ein ganz passender Zufall. Meine Mama ist als Jugendliche nach Kirchheim gekommen und hat dann auch beim Meyer-Doni als Musikspielen, als Trompettenspielen gelernt. Und sie sind später dann zusammen in die Wohnung da über der Brennerei gezogen. Und mein Papa ist ja Fahnenträger, hat da die Registerführung. Genau.
Also habt schon eine lange Verbundenheit mit der Musikkapelle und die Trompeten ist dir wahrscheinlich auch sofort gleich in die Wiege gelegt worden, wie du auf die Welt gekommen bist. War das durch die Mama dein Wunsch oder wie kamst du zu deinem Instrument?
Ich habe mit der Blockflöte angefangen und dann habe ich selber auswählen dürfen. Also meine Eltern haben mir alles freigestellt, welches Instrument denn interessant wäre. Haben natürlich schon ein bisschen in die Richtung, wie war es mit einem Blasinstrument? Also vielleicht, dass man vielleicht in dem Haufen mal mitspielen kann, in dem Verein mal mitspielen kann. Und dann habe ich tatsächlich nicht auf der Trompeten angefangen, sondern auf dem Flügelhorn. Da war nämlich von meinem Urgroßvater noch ein Flügelhorn vorhanden. Das war im Keller gehängt als Wanddekoration. Und das Instrument haben wir dann aber da von der Wand einfach mal genauer angeschaut, gesehen, ja okay, das läuft nur, das kann man herrichten lassen. Und es war ganz matt, es war nicht lackiert. Mhm. Das hat man also polieren müssen, wenn man damit zum Auftritt ist. Und dieses Flügelhorn ist aus Tschechien über 100 Jahre alt schon gewesen zu dem Zeitpunkt. Und ich habe das dann spulen dürfen, habe das gekriegt, das haben sie mal lackieren lassen, damit es schön glänzt immer. Das war ein sehr erhebendes Gefühl, dass man so ein altes Instrument hat und so dementsprechend bin ich zum Flügelhorn gekommen und irgendwann habe ich dann auf die bisschen frechere Trompete gewechselt.
Warum ist die Trompete frecher?
Die klingt frecher und die Stimme ist frecher. Also das, was man spielt, ist frecher. Das Flügelhorn ist so das ganz melodiöse Instrument, wo man die Führungsstimme hat und Trompete spielt halt eigentlich immer die, ich möchte jetzt mal sagen, Highlights.
Und du siehst ja selber eher als die frechere, als diejenige, die jetzt so das ganz melodiöse spielt.
Ich habe auch gerne das Flügelhorn gespielt, habe das auch relativ lang gespielt, aber irgendwann war der Punkt, dass wir an der ersten Trompeten auch Verstärkung gebraucht haben und dann habe ich da hingearbeitet.
Schön. Wann bist du denn dazugekommen zur Musikkapelle?
Also mit der Jugendkapelle habe ich angefangen, da war ich so in der 5. Klasse, also so mit 11 Jahren. Mit 9 ungefähr habe ich das Trompetenspielen angefangen, also so nach 2-3 Jahren, genau. Und dann zu den Großen, nachdem ich das Bronzeabzeichen gemacht habe. Mhm. Das ist ein Abzeichen vom Musikbund von Ober- und Niederbayern. Das ist eine Voraussetzung, dass man mitspielen darf. Und das habe ich sehr früh angestrebt, dass ich das habe. Und dann war ich einfach nur ein bisschen zu jung, habe aber das Abzeichen schon gehabt. Ein bisschen Diskussionsbedarf mit der Mama. Und dann mit so 15, 16 habe ich dann das aktive Spielen angefangen. Mit dem Flügelhorn tatsächlich noch.
Und da ist man auch wahnsinnig stolz, wenn man bei den Großen dann mitspielen darf, oder?
Absolut, das war das Ziel, also bei den Großen mitspielen zum Dörfer.
Was ist da so besonders? Ist es einfach dieses Ich will zu die Großen kehren oder war da noch mehr dabei?
Also das Musizieren in der Jugendkapelle hat schon sehr viel Spaß gemacht. Da waren früh in meinem Alter, wir haben die Stücke sehr frei auswählen dürfen, haben da viel mitbestimmt auch schon, haben uns da eingesetzt dafür, da war Barbie früh dabei. Und mitspielen bei den Großen, ja, das war einfach so, ich weiß gar nicht, kann man gar nicht beschreiben, das war das Ziel. Darum macht man den ganzen Aufriss und einfach halt die coolen Auftritte mitspielen darf, am Wiesenzug mitgehen, am Konzert bei den Großen mit auf der Bühne sitzen. Und wir waren relativ früh, die das Ziel gehabt haben und das dann eben auch ganz dringend erreichen wollten. Darum haben wir die Abzeichen gemacht und darum haben wir geschaut, dass man dann eben auch, damals waren die Proben noch Freitagabends, dass wir halt in die Freitagabendprobe gehen dürfen.
Das war einfach das Coolste, oder?
Ja.
Du bist dann praktisch quasi, du hast gesagt, mit 15, 16 bist du zur Musikkapelle gekommen, zu den Großen dazu, jetzt bist 28, also ungefähr 12 Jahre dabei schon. Die hat es aber irgendwann wieder zurückgezogen zur Jugend, sage ich jetzt einmal. Du kümmerst dich ja ein Stück weit um die Jugendarbeit in der Musikkapelle. Ist das einfach so gekommen oder hat die dann irgendwann das packt und hast gesagt, jetzt möchte ich die Jungen auffördern?
Ja, das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Die Jugendarbeit setzt sich bei uns daraus zusammen, dass man eben die Förderung von dem Nachwuchs, von den Nachwuchsmusikanten macht, also dass man sich um die Ausbildung kümmert, am Instrument und eben auch um die Jugendkapelle. Und ich selber war sehr begeistert von meiner Jugendkapellenzeit, mir hat das richtig viel gegeben. Und das war auch ein Punkt, der mir sehr wichtig war, wo ich gesagt habe, ja, das kann ich mir vorstellen. Ich habe selber auch 8 Jahre Blockflöte unterrichtet. Mhm. Und dann war das irgendwie ein ganz organischer Übergang, dass man sagt, okay, ich nehme das jetzt in die Hand, ich bin da jetzt dabei. Ich meine, in der Vorstandschaft war ich vorher schon, bin da über einen Schriftführer, jetzt letztendlich zu einem stellvertretenden Vorstand, habe mich da eingebracht und bringe mich da nach wie vor ein. Und dann war einfach die Jugendarbeiterpunkt, wo ich gesagt habe, okay, das passt gut zu mir, das passt auch gut zu meinem beruflichen Bild. Da ich ja Lehramt studiert habe, mag ich die Arbeit mit Kindern, also darum hätte ich mir das Studium sonst dann nie ausgesucht. Mhm. Und habe mir gedacht, ja, ich möchte eigentlich gerne diese Jugendkapelle formen und Erna also eine coole Zeit geben, wie wir gehabt haben.
Du hast jetzt gerade angesprochen, eine coole Zeit Erna geben. Wenn wir jetzt über Zeit nachdenken und über das letzte Jahr, dann ist die Zeit gerade für die Jugendlichen nicht so cool. Wie seid ihr damit umgegangen?
Da hast du leider recht. Im Moment ist es sehr schwierig, weil man sich ja einfach nicht treffen kann. Also man hat ja keine Chance, dass man das, was ja eigentlich so wichtig ist, jetzt hat nicht nur für den Verein, sondern ganz allgemein im Leben von einem jungen Menschen, dass man sich mit anderen trifft, mit Gleichaltrigen trifft, dass man zusammenkommt, gemeinsam ein Projekt hat, einen Spaß hat beim Musizieren, gemeinsam was schafft. Das ist gerade im Moment nicht so einfach. Ich meine, letztes Jahr, wo das losgegangen ist mit dem Lockdown, da waren wir erstmal wie erschlagen, haben gar nicht gewusst, was soll man jetzt eigentlich machen. Und dann war eigentlich nach so circa einer Woche Lockdown klar, okay, wir müssen uns da jetzt was überlegen, der Unterricht muss weiterlaufen und vor allem auch die Jugendkapelle muss weiterlaufen. Und haben schon direkt umgestellt auf digitale Proben über so ein Video-Tool, dass man sie halt sehen kann gegenseitig. Unsere Dirigentin in der Jugendkapelle ist da sehr gelassen mit umgegangen und gesagt, klar, mache ich super gerne, probier mal aus. Hat sich da sehr eingesetzt und dahinter geklemmt, dass das gut funktioniert. Und dann haben wir eben angefangen mit digitalen Proben, dass halt gemeinsam neue Stücke erarbeitet werden oder erst einmal altbekannte Stücke gespielt werden. So sind wir durch den ersten Lockdown eigentlich ganz gut durchgekommen. Und ab dem Moment, wo wir wieder Dörfer haben, haben wir uns wieder in live getroffen. Wobei natürlich sehr viele schöne Dinge auf der Strecke geblieben sind. Ich meine jetzt nicht nur Sachen wie das Konzert und das, dass man sich sieht, sondern halt auch die ganzen Aktivitäten, die wir sonst machen, haben halt nicht funktioniert, dass man einen Vorspieltag macht, wo wirklich mal alle Eltern da sind von allen Schülern, wo die Jugendkapelle sich auch präsentieren kann, dann öffentliche Auftritte wie beim Patrozinium in Heimstetten, wo eigentlich die Jugendkapelle immer spielt, haben leider nicht stattfinden können, was natürlich schon Auftritte sind, auf die man hinübt, wo man ein Ziel vor Augen hat in der Probe, okay, da wollen wir hin, da wollen wir stehen und spielen und uns zeigen und unser Können vor allem auch präsentieren. Also man sagt ja schon ein bisschen, dass der Musiker vom Applaus lebt und das ist tatsächlich wahr. Also die Motivation, das brauche ich dir nicht verzeihen, das kommt natürlich schon auch dadurch, dass man sich zeigen kann in der Öffentlichkeit. Das ist uns ein bisschen schwer gefallen am Anfang und dann haben wir uns neue Ziele gesucht, auch für das Jahr 2020, was wir denn sonst machen könnten. Haben zum Beispiel auch an der Fidschi einmal mit der Jugendkapelle auch gespielt. Haben es super gemacht, haben richtig viel Spaß dabei gehabt. Ansonsten sind wir ein bisschen mehr ins Digitale gegangen, haben unser Instagram-Profil ein bisschen ausgebaut, haben da Stories gepostet, witzige Instrumentenfotos, einfach ein paar Aktionen, die man unabhängig davon, dass man sich trifft, gemeinsam machen kann. Weil darum geht es eigentlich, dass man gemeinsam unterwegs ist.
Ich glaube, gerade die Gemeinschaft ist eigentlich das, was am allermeisten fehlt in dieser Zeit, dass man die Gemeinschaft nicht hat. Egal, ob es in der Jugendkapelle ist oder in der großen Kapelle. Das, was man eigentlich, worauf man sich jede Woche freuen kann, das ist auf einmal von heute auf morgen weggebrochen.
Ja, es ist interessant, dass du das sagst oder spannend, weil genau das trifft den Punkt. Du hast ja deinen festen Wochenablauf, du hast genau Dienstagabend das Jugendkapellenprobe, da gehst du hier und dann ist ganz klar, dass du dein Instrument dabei hast, da wird geprobt, da gibt es schon eine gewisse Ernsthaftigkeit beim Spielen, man will ja was erreichen, man möchte ja vorankommen, vielleicht neue Stücke ausprobieren können, nicht immer nur das alte spielen, was man ja schon 100 Jahre gefühlt spielt. Das ist was, also soll man sich sagen, da freue ich mich drauf, wenn wir da bald wieder sind.
Das glaube ich. Das wird sicherlich die Großen auch freuen. Wobei ich habe letztes Jahr gelesen, weil es ging ja darum, jetzt ist alles auf Distanz und man ist nur noch auseinander, die Nähe fällt. Und ich habe dann gelesen, dass geheißen hat, ich komme jetzt auf keine Studie beziehen, aber es hat geheißen, Leute, die in Vereine sind, die sind besser aufgekommen als Leute, die sich jetzt außerhalb von Corona nicht irgendwo engagieren und nicht in einem Verein sind, weil man zumindest den Kontakt hat und ja die Menschen hat. Wie hast du das wahrgenommen? Ist das auseinandergebrochen oder war es wirklich schon so, dass man sich kümmert hat umeinander oder nach wie vor kümmert?
Das ist eine schwierige Frage. Nein, also auseinanderbrochen definitiv nein. Es ist schon, dass man Kontakt hat und es ganz oft liest man dann auch, Mensch, ich hätte so gern wieder eine normale Probe und habt ihr das Foto eigentlich schon gesehen, da waren wir da und da. Also man hat schon viel schöne Erlebnisse, an denen man sich auch festhalten kann und eben auch immer wieder den Ausblick drauf, dass ja bald wieder was gehen kann. Also dass man weiß, wo man dann auch wieder hinkehrt.
Du hast vorher gesagt, der Musiker lebt ja vom Applaus. Tatsächlich sehe ich das jetzt auch so und nicht nur in Bezug auf die Musikkapelle, sondern generell auf die Künstler. Natürlich hat man gelesen und ich habe es von vielen Seiten erklärt, dass die Künstlerhilfen nicht ausbezahlt worden sind. Aber ich glaube, das Schlimmste ist tatsächlich, dass der Künstler mit dem, was er tut, nicht dorthin gehen kann, wo er normalerweise hingeht.
Ich glaube, das ist also sehr, sehr belastend. Also gerade wenn ich mir jetzt den Profibereich oder den Halbprofibereich anschaue, das gleicht ja einem Berufsverbot. Also ich kann mir vorstellen, dass das eine sehr, sehr schwierige Zeit ist für jemanden, der einfach professionell Musik macht und auch von der Musik lebt.
Wie ist da eure Lehrer gegangen? Ihr habt ja zum Teil auch professionelle Musikanten als Lehrer, die eure Musikanten unterrichten, gerade die Jugend, aber auch im Erwachsenenbereich gibt es ja immer noch Leute bei euch, die Unterricht haben. Wie habt ihr da Stimmungsbild gekriegt von euren Lehrern?
Also Unterricht ist tatsächlich ein sehr gutes Standbein, auch in der Corona-Zeit gewesen und ist ja immer nur jetzt, weil der Unterricht einfach auch digital weiterlaufen kann. Bei uns, wir haben uns sehr bemüht, dass quasi keine Stunden ausfallen müssen. dass also ein digitales Angebot geschaffen ist. Und von den Lehrerinnen und Lehrern habe ich schon das Feedback gekriegt, dass darum schon froh sind. Ja klar, weil man einfach damit rechnen kann. Mhm.
Ihr habt es ja dann sozusagen, wenn kein Unterricht ausgefallen ist, dann denke ich, haben die Eltern auch oder die Schüler ihre Stunden weiterhin bezahlt. Das heißt, ihr habt eure Lehrer weiterhin bezahlen können. Aber man hat ja trotzdem weiterhin laufende Kosten, wie zum Beispiel die Dirigenten, die natürlich ihrer normalen Tätigkeit einmal die Woche mit der Probe und Vor- und Nachbereitung natürlich nicht nachgehen können, die habt ihr ja weiterzahlen müssen. Seid ihr jetzt irgendwie finanziell an eure Kapazitätsgrenzen gekommen, weil das ein oder andere Vereinsmitglied gesagt hat, wo soll ich denen überhaupt einen Jahresbeitrag zahlen, wenn eh nichts ist? Oder war da große Solidarität zu spüren?
Nein, also über das Finanzielle ist eigentlich nicht diskutiert worden. Es war vollkommen klar, dass das weiterläuft. Ich meine, wir hatten wenig Auftritte in 2020, dementsprechend haben wir nicht so viele Einnahmen natürlich generiert wie in normalen Jahren. Aber es war, also, na, dass jemand seinen Mitgliedsbeitrag nicht zahlen hätte, wohin, das hat es nicht gegeben. Nein, also da war großes Verständnis da. Und jetzt gerade, wenn ich die Jugenddirigentin, die Kathi, anschaue, die hat die Jugendproben ja digital weitergemacht. Das heißt, bei der war der Punkt überhaupt nicht relevant. Und jetzt, seit dem Jahr, machen wir auch digitale Proben im Reinhard. Dementsprechend ist der Punkt eigentlich da auch nicht nicht aussagekräftig, aber sonst, na, kann ich jetzt so nicht sagen.
Wie habt ihr beim, weil du jetzt gesagt hast, die Kathi macht die Proben schon immer digital, der Reinhard macht seit diesem Jahr digital, wie hat der Reinhard Hagete, ist ja euer Dirigent, wie habt ihr da die ersten Monate, ich meine, die ersten Wochen hat man wahrscheinlich schauen müssen, wie läuft erstmal alles an oder was ist das überhaupt? Wie lange geht das? Aber wie habt ihr das dann aufgefangen? Wart ihr da einfach in stetigem Austausch mit Reinhard?
Also die ersten Wochen haben sich angefühlt wie die Sommerpause. Das war tatsächlich so, okay, jetzt hat schon erst einmal ein tiefes Loch, weil eigentlich hätten wir das Konzert ja direkt im April 2020 gehabt und das war eine Woche, nachdem der Lockdown verkündet wurde, wäre das Konzert gewesen. Und da waren wir natürlich voll in der in einer totalen Probenstimmung. Wir hatten Wochenendproben vorher, haben uns da vorbereitet, dass dieses Konzert stattfinden kann und dass das gut wird. Und,
stimmt, jetzt hätte ich es beinahe schon vergessen. Ich war da ja auch an der Wochenendprobe da. Ich hätte ja gesungen. Das fällt mir gerade. Geht es dir auch so? Es fühlt sich an, als war das unfassbar lange her. Ist jetzt ein Jahr her.
Einerseits ja, andererseits muss ich sagen, ist das Jahr so schnell rumgegangen, weil einfach nichts ist. Also, ja, aber es fühlt sich an wie eine Zeit vor langer, langer Zeit, wo es mal anders war.
Du hast gerade gesagt, ein Jahr, wo einfach nichts ist. Es war ja nicht nichts. Was war in deinem Jahr so los?
Privat oder beruflich?
Beides. Was hat dein Jahr zu einem Jahr gemacht, wo nichts los war, wie du es selber gesagt hast?
Wir haben, also jetzt gerade auf Vereinsseite, wir haben immer viel geplant, haben geschaut, was ist denn möglich, wo kann man denn spulen, wenn wir wieder dürfen, vielleicht darf man, haben die eine oder andere Veranstaltung geplant, die halt dann doch leider nicht stattfinden konnte. Das sind so Sachen, die man, wo dann einfach nichts war. Also ich meine, es tut zwar trotzdem gut, etwas zu planen, sich darauf zu freuen und darauf hinzuüben. Andererseits hat viel nicht geklappt. Und das ist auch was ich bei mir persönlich festgestellt habe in der Arbeit, dass man einfach viele Sachen plant und dann halt doch wieder über den Haufen werfen muss, diverse Male, weil halt einfach diese Kontaktbeschränkungen einen Strich durch die Rechnung machen.
Hast du da für dich persönlich einen Weg gefunden, damit umgehen zu lernen?
Ja, wir sind sehr viel digitaler geworden, also sowohl im Vereinsbereich als auch im beruflichen Bereich. Wir haben sehr viele Lehrveranstaltungen an der Uni, die jetzt im Moment alle digital stattfinden, immer noch digital stattfinden. Wir haben ein ganzes Laborpraktikum auf ein digitales Praktikum umgemünzt. Also man findet schon Wege, wie man mit dieser Situation gut zurechtkommt und fertig wird. Ja, ich glaube, man geht da automatisch mit. Mein Promotionsthema ist ja auch Digitalisierung und Inklusion. Also da steckt ja das Wort eigentlich schon drin, dass man mit digitalen Medien arbeitet. Inklusion bedeutet zwar eigentlich immer ein bisschen mehr, dass man mit den Leuten zusammenkommt und Beziehungsarbeit auch leistet. Und dementsprechend ist das jetzt gerade ganz spannend, dass man diese Waage hält zwischen digitaler Distanz und trotzdem dieser inklusiven Nähe.
Du hast jetzt vom Beruflichen tatsächlich zwei kleine Punkte schon verraten. Und zwar einmal hast du gesagt Promotionsarbeit und dann hast du gesagt, du hast Lehramt studiert. Was machst du denn neben der Musikkapelle sonst noch so?
Okay, die Formulierung gefällt mir. Was mache ich eigentlich neben Musik noch? Ich arbeite an der TU München, mache da meine Doktorarbeit zum Thema Digitalisierung und Inklusion. Studiert habe ich Lehramt fürs Gymnasium und für die Fächer Biologie und Chemie und so bin ich jetzt auch an der Professur für Fachdidaktik Life Sciences gelandet. Es geht also um die Didaktik der Biologie und in meiner Arbeit, meiner Doktorarbeit, geht es darum, wie kann ich digitale Medien sinnvoll und gewinnbringend einsetzen im naturwissenschaftlichen Unterricht, wenn ich zum Beispiel mit Schülerinnen und Schülern experimentiere oder Beobachtungen mache, mikroskopiere, also tatsächlich so naturwissenschaftliche Erkundungsformen nutze. Wie kann ich denn da der Heterogenität der Schüler gerecht werden? Also differenziert auf Bedürfnisse eingehen und Schülerinnen und Schülern somit diesen den Zugang zu diesen Arbeitsweisen einfach ermöglichen.
Ist es später was, was du tatsächlich auch mit Schülern an der Schule ausprobieren möchtest oder zieht es die eher an die Uni und du möchtest in der Lehre und in der Forschung bleiben?
Das möchte ich auf jeden Fall mit Schülerinnen und Schülern ausprobieren. Also aktuell zeichnet sich mein Weg so ab, dass ich diese Promotion für meine persönliche Weiterentwicklung einfach nutze und danach das Referendariat erstmal mache und mir die Schule mal von innen genauer anschaue, meine Konzepte ausprobieren kann und das juckt einfach schon in den Fingern.
Du hast gerade gesagt, aktuell zeichnet sich dein Weg so ab. Warum hast du diese Formulierung gewählt?
Weil es mich einfach in die Schule zieht, jetzt im Moment. Das hätte ich, glaube ich, vor 2-3 Jahren noch anders beantwortet. Mhm. Da war einfach die Uni sehr, sehr spannend. Das wollte ich unbedingt machen. Das möchte ich auch nach wie vor unbedingt machen, diese Promotion machen, Doktor machen, da forschen und lehren, mit Erwachsenen arbeiten, aber ich möchte unbedingt in die Schule und mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Ich denke, dass da mein Herz schlägt.
Ja, und vielleicht landest du ja sogar an der Schule, wo du ein Big Band aufbauen kannst oder sowas.
Das wäre auf jeden Fall schön. Also ganz ehrlich, Schul-Big Band war einmal ganz ein... eine große Leidenschaft während meiner eigenen Schulzeit.
Du warst in Kirchheim am Gymnasium? Da gibt es ja Big Band und ein Chor und ich glaube noch ein Chor. Da ist eigentlich musikalisch sehr viel los. Hat die auch das schon musikalisch begleitet als Kind und den Weg so ein bisschen auch bereitet?
Auf jeden Fall. Ist auch ganz interessant. Ich bin über die Jugendkapelle tatsächlich in die Big Band gekommen, weil da war ein Trompeterkollege, der dann irgendwann gesagt hat, du, was machst du Mittwochnachmittag? da war gerade Probe in der Schule, Big Band, hast nicht Lust und ja, weil ich gesagt habe, gut, Mittwochnachmittag habe ich nichts vor, dann gehe ich doch einfach mal mit und so bin ich in der Big Band gelandet beim Thomas Thürer und habe da auch bis zum Abitur fleißig mitgespielt.
Das heißt, du hast zumindest am Anfang, am Dienstagabend Jugendkapellenprobe gehabt, Mittwochnachmittag Big Bandprobe und am Freitag dann auch noch irgendwann die Probe der Großen.
Ja.
Respekt. Cool. War bei mir ähnlich, nur alles mit Gesang.
Ja, für den Chor habe ich leider keine Zeit mehr gehabt, weil das war zeitgleich.
Tja, manchmal geht das Leben selber seinen Weg.
Ganz genau.
Wenn man sich dann so deinen musikalischen Workload als Jugendliche anschaut, fragt man sich schon, warum war das nicht der berufliche Weg?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir haben einfach die Naturwissenschaften so sehr fasziniert, dass ich unbedingt Biologie studieren wollte. Und die Musik hat mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht, aber ich glaube, das habe ich immer schon so als meinen Freizeitbereich begriffen. Also, dass ich gesagt habe, das ist mein Ausgleich und das ist auch halt nur so. Also, dass ich unglaublich gerne meine Trompeten in die Hand nehme und einfach mal ein bisschen Spui zur Freude meiner Nachbarn.
So nach, ganz nach dem Spruch, mein Nachbar hört jetzt Trompeten, ob er will oder nicht.
Ganz genau. Nein, meine Nachbarn sind da sehr erfreut, da habe ich schon einmal zum Beispiel gehört, dass ich zu wenig übe.
Mhm. Aha.
Ja, war mir dann selber ein bisschen peinlich, noch ein bisschen lauter gespielt. Nein, ich glaube einfach, das war immer schon mein Freizeitbereich, mein ganz persönlicher Bereich und den wollte ich gerne immer so gestalten, wie es mir Spaß macht. Und ich glaube tatsächlich, dass das eine sehr gute Entscheidung war, weil ich die Musik so einfach für mich behalten kann. Das ist einfach mein persönlicher Bereich.
Mhm. Du hast vorher gesagt, die Naturwissenschaften haben dich einfach schon immer fasziniert. Was hat dich da als junger Mensch, also bist ja immer nur jung natürlich, aber was hat dich da vor 10, 15 Jahren schon drauf fasziniert? Weil ich habe diese Faszination nie gehabt und fand es jetzt mal spannend, das zum Hören.
Es ist alles Naturwissenschaft. Also jedes Phänomen, alles, was du siehst, was du hörst, was du fühlst, was du bist, ist einfach in der Naturwissenschaft, in der Biologie, in der Chemie, in der Physik begründbar. Und das fand ich einfach unglaublich spannend. Es gibt so viele verschiedene Tiere. Wo kommen die denn alle her überhaupt? Warum schauen denn die Bäume verschieden aus? Also dass man, ich muss auch sagen, mit meinen Eltern war ich sehr, sehr viel draußen, die haben mir da sehr, sehr viel gezeigt. Da war von vornherein schon klar, dass es einfach so viele spannende Dinge zu entdecken gibt und ich war einfach so neugierig und habe meine Nase da schon in Bücher gesteckt, einfach um zu sehen, was das denn jetzt für ein Käfer ist, der da rumkrabbelt. Dementsprechend war das von vornherein irgendwie da, dieses Gefühl der Verbundenheit mit der Natur und wissen wollen, was steckt denn dahinter.
Bist du auf irgendwas gestoßen, was du dir nicht erklären konntest?
Ja, ich glaube, da sind wir wieder bei der Musik. Ich meine, Musik an sich zu machen, ist reine Physik, den Ton zu erzeugen über das Instrument, die Luftsäule zum Schwingen bringen, dass hinten ein Ton rauskommt, aber dass es Musik wird, da hilft dir die Naturwissenschaft nicht mehr weiter. Da brauchst du dann wirklich das Herz, was dann die Seele in den Klang legt, in den Ton legt, dass du nicht einfach nur Töne erzeugst, sondern wirklich Musik machst.
Genau, und wenn man einen Schritt weiter geht, die Musik schafft auch bei denen, die sie hören, etwas, was physikalisch nicht erklärbar ist. Die Musik kann uns berühren auf eine gewisse Art und Weise und auch das ist nicht erklärbar und ist letztendlich bei jedermann ganz anders.
Kann man jetzt wieder biochemisch daherkommen, aber...
Bitte, doch, die Erklärung möchte ich jetzt hören. Was passiert da?
Meines Erachtens werden einfach Glückshormone ausgeschüttet. Musik macht glücklich.
Macht sie immer glücklich?
Sie trifft dich immer in der Stimmung, wo du bist. Und ich finde, es gibt zu jeder Stimmung die richtige Musik. Das ist eigentlich ganz spannend. Und ich finde, Musik kann Stimmungen verstärken, aber sie kann sie auch komplett umkehren. Also wenn man nicht gut drauf ist, wenn man gestresst ist.
Und das ist dann immer eine biochemische Reaktion. Du hast mir jetzt gerade mein totales romantisches Weltbild der Musik zerstört, Pizzi. Das geht gar nicht. Ich sag, Musik ist Freude, Musik ist Liebe, Musik ist Hoffnung, Musik ist Glaube. Das sind lauter Dinge, die sind physikalisch nicht erklärbar. Und du kommst mit, das ist reizte Biochemie. Jetzt traut sich keiner mehr was sagen.
Nein, also ich wollte nicht deine Illusion damit nehmen. Nein, vielleicht ist Musik doch ein Stück mehr wie Biochemie.
Bestimmt sogar. Nein, und Spaß beiseite, aber weil wir so ein bisschen den philosophischen Weg eingeschlagen haben, Und mich das jetzt auch interessiert hat tatsächlich, wenn du sagst, du bist ja auch Wissenschaftlerin, du forschst und dann gibt es eben Dinge wie Glaube, Liebe, Hoffnung zum Beispiel, die nicht klar wissenschaftlich oder eigentlich gar nicht wissenschaftlich erklärbar sind. Ist es dann was dir stört oder ist es was dir juckt und reizt, da noch was rauszufinden oder ist es eher was einfach da sein darf?
Das hat auf jeden Fall seinen Platz. Also man muss, glaube ich, nicht alles wissenschaftlich erklären, aber immer da zu forschen, wo es noch keine Idee dazu gibt, wo es noch keinen Ansatz gibt, das ist ja genau der spannende Punkt. Aber ich glaube, irgendwann darf man aufhören und sagen, man darf an was glauben. Ja, warum denn nicht?
Ja, man darf auch irgendwann mal an irgendwas glauben. So sehe ich das tatsächlich auch. Das ist ein wunderbarer Schlusssatz für unseren zweiten Podcast und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass ich in deiner Küche hier sitzen durfte, mich mit dir unterhalten durfte und du mir einen kleinen, großen Einblick in die Jugendarbeit und in die Musikkapelle selber und auch in das, was du so tust, gewährt hast. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht.
Und das nächste Mal, da geht es tatsächlich auch um das Thema Glaube, deswegen hat es jetzt zum Ende so wunderbar passt, liebe Pizzi. Und zwar unterhalte ich mich in der nächsten Podcast-Folge mit unserer evangelischen Pfarrerin Ute Heubeck. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und recht viel Freude.